Heute zu Gast Dr. Birgit Enders-Hoffmann und Dr. Tobias Enders. Ja, der Nachname ist ähnlich oder gleich zumindest. Es sind Mutter und Sohn. Dr. Birgit Enders-Hoffmann hat die Praxis von ihrer Mutter bereits übernommen im schönen Vogtland und hat die Praxis ausgebaut und weiter aufgebaut, hat zwei Söhne. Beide haben Zahnmedizin studiert. Der eine ist jetzt gerade fertig und der andere, der Dr. Tobias Enders, ist ebenfalls mein heutiger Gast, hat die sozusagen Praxis im Vogtland in dritter Generation jetzt hier übernommen, zusammen mit seiner Mutter 2018. Und ja, was soll ich sagen? Mich interessiert insbesondere das Thema Generationskonflikte, Umbau der Praxis, Ausbau der Praxis. Wo gibt es Probleme? Wie haben Sie es mit den Anteilen geregelt? Wie sind Sie persönlich zurechtgekommen? Hat sozusagen elterliche, zahnärztliche Familie die Kinder so ein bisschen in das Zahnarztthema reinkanalisiert, was ja nicht immer gut geht. In dem Fall ist es sehr gut gegangen. Bestand schon sehr früh die Leidenschaft bei Tobias für die Zahnmedizin. Und ja, schlussendlich geben Sie noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Jahre Zahnmedizin, wenn hoffentlich der zweite Bruder in die Praxis einsteigt. Und da haben Sie große Pläne. Und ich finde, das ist super spannend, darüber zu sprechen, wie so ein Generationswechsel eigentlich so reibungslos funktionieren kann. Was sind da die besonderen Punkte? Und einen Punkt nehme ich mal vorweg. Meines Erachtens sind immer besonders wichtige Punkte, dass man die Dinge versachlicht und nicht zu emotional führt. Dass man schaut, wo gibt es hier sachliche Unterschiede und versucht nicht in dieses Ränkespiel reinzugehen, dass der Sohn oder die Tochter Recht behalten will oder der Praxisinhaber, Inhaberin Recht behalten will, sondern dass man jedem mal so ein bisschen Raum einräumt, dass der eine mal gewinnen darf und der andere. Ja? Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass man eine gewisse Kompromissfähigkeit hat, dass man das managt, dass man dieses Zusammenleben emotional gut managt. Und ich glaube, dann hat man sehr, sehr viel Erfolg in so einer Praxisübergabe. Ich finde es wahnsinnig gut. Die Patienten kommen mittlerweile im Radius von 60 Kilometern. Ja, ich meine, Vogtland ist jetzt auch nicht die Region, wo sie alle hinziehen wollen, aber umso wichtiger, dass die Versorgung hier aufrechterhalten wird und dass es so tolle Unternehmer und Unternehmerinnen gibt, die das betreiben. Ich habe die beiden kennengelernt vor einiger Zeit auf einer EDS. Da kamen sie auf mich zu und was mir aufgefallen ist, ich kann mir meist nicht merken, wo jemand seine Praxis hat oder wie viel Gewinn die haben oder wie viel Umsatz sie machen, obwohl man da gelegentlich drüber spricht. Aber das, was mir bei den beiden aufgefallen ist, ist, wie gut sie miteinander umgegangen sind, wie nett sie zueinander waren, wie man sich so eine Mutter-Sohn-Beziehung im Bilderbuch vorstellt. Und das kommt hier, glaube ich, ganz gut raus im Podcast. Und insofern, mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun gehen wir ab ins Gespräch. Herzlich willkommen zur 14. Staffel des Praxisflüsterer Podcastes. In dieser Staffel geht es um außergewöhnliche Gründungsformen. Die Staffel widmet sich der Vielfalt der besonderen Praxisgründung. Wir sprechen mit Zahnärzten und Zahnärztinnen, die neue Wege eingeschlagen haben, um ihre Praxis zu gründen und zu führen. Ob alles auf einmal mit Ehe, Praxis und Kindern, ungewöhnlichen Kombinationen wie Klinik und Politik oder die Mini-Praxis in bester Lage einer Großstadt, jede Episode bietet inspirierende Geschichten und wertvolle Tipps für euren Praxisalltag. Was sind die besonderen Herausforderungen dieser Gründer? Wie meistern sie außergewöhnliche Situationen und Bedingungen? Wir zeigen, wie Kreativität und Mut zu besonderen Praxisformen führen kann. Lasst euch inspirieren und erfahrt, wie vielfältig der Weg zu einer erfolgreichen, selbstständigen und persönlich geführten Zahnarztpraxis sein kann. In den jeweiligen Episoden habe ich kleine Wikis eingebaut. Die gehen von einer halben Minute bis zu anderthalb Minuten und erklären kurz und knapp, was es zum Beispiel mit den verschiedenen Darlehensformen oder Zinsgebungen auf sich hat. Hier habe ich mir Hilfe von Henry Schein besorgt. Also, wer mehr davon wissen will, ab in die Shownotes. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, liebe Birgit, lieber Tobias, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute meine Gäste seid.
Ja, hallo lieber Christian, wir freuen uns auch sehr, sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, also ich freue mich auch riesig und konnte es auch kaum erwarten, schön bei dir zu sein.
Ja, es ist eine große Ehre, dass wir heute bei dir in deiner Sendung sein dürfen, die wir ja so schon immer wieder anhören und uns da schon sehr viele schöne Sachen angehört haben.
Oh, wie lieb von euch, das ist ja total freundlich. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass ihr im Behandlungsalltag Zeit gefunden habt und mir Rede und Antwort steht. Und damit euch nicht nur ich euch besser kennenlerne, sondern auch meine geschätzten Hörerinnen und Hörer. Erzählt doch mal, Ladies First, wer seid ihr und wo kommt ihr her?
Ja, hallo. Also mein Name ist Birgit Enders-Hofmann, bin verheiratet und habe 2 erwachsene Söhne. Eine meiner Hauptleidenschaften ist natürlich die Zahnmedizin. Und in meiner Freizeit bin ich sehr viel beim Sport, also sowohl Jogging als auch ein bisschen Kraftsport. Dann koche ich sehr gerne für die Familie. Natürlich ist die Familie auch mein großes Hobby. Wir versuchen sehr viel Zeit miteinander zu verbringen, auch neben der Arbeitszeit. Ich bin in Bad Elster geboren, bin dann zum Studium in Leipzig gewesen. Ich habe erstmal Medizin studiert, habe das auch abgeschlossen mit der medizinischen Approbation und dann gleich im Anschluss noch die Zahnmedizin studiert. Ebenfalls praktisch vollständig, also ich musste noch 3 Jahre studieren nach dem Medizinstudium, mir ist ja etliches auch anerkannt worden, habe also so circa 10 Jahre in Leipzig verbracht, bin aber dann gleich nach dem Studium sofort wieder nach Hause gekommen in die elterliche Zahnarztpraxis zu meiner Mutter und bin, wie gesagt, seitdem in Bad Elster wieder, wohne hier, wie gesagt, habe meinen Lebensmittelpunkt hier in Bad Elster. Bad Elster ist so ein kleiner Ort im südlichen Sachsen. Das ist ein Kurort. Wir haben hier sehr viele Kurpatienten, Herz-Kreislauf-Patienten, Bewegungsapparat und so weiter. Der Ort verfügt über natürliche Heilquellen bzw. auch Moor. Das heißt also, wir haben hier ein sehr gemischtes Publikum das ganze Jahr über, sodass also diese kleine Stadt durchaus nicht langweilig wird. Und natürlich haben wir auch ziemlich viel an Kultur zu bieten. Also es macht richtig Spaß, hier in Bad Elster zu wohnen und den Lebensmittelpunkt auch hier zu haben.
Ja, danke Birgit. Gestatte mir doch nochmal 1-2 Nachfragen. Ganz offenkundig, deine Mutti war Zahnärztin und du bist in der zahnärztlichen Praxis deiner Mutti sozusagen aufgenommen worden. Hat es bei dir irgendwann mal eine andere Berufsoption gegeben neben der Zahnmedizin?
Naja, wie ich schon gesagt habe, ich habe erst Medizin studiert und für mich war das also völlig klar von klein an, dass ich mal Ärztin werden möchte. Bei uns war es halt dann so, meine Eltern selber, mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Zahnärztin, sind beide natürlich Kriegskinder gewesen und hatten vorher natürlich auch nichts mit den ärztlichen Berufen zu tun. Zu DDR-Zeiten hatte meine Mutter, war die immer in der Ambulanz und wir als Kinder waren natürlich immer mit, haben also praktisch in diesem Bereich auch ziemlich viel von Zahnheilkunde mitbekommen. Aber mein Vater hat immer zu mir gesagt, nee, schau dir deine Mutter an, wie schwer die arbeiten muss. Das machst du vielleicht mal nicht. So. Dann war es aber so, dass ich mit meinem Medizinstudium fertig war und zu der Zeit dann schon mein Sohn, also der Tobias, damals schon unterwegs war. Und meine Mutter sich zu dem Zeitpunkt ja auch niedergelassen hat, denn die Ambulanzen sind damals alle aufgelöst worden. Das heißt also, meine Mutter hat sich niedergelassen 1989, 90. Und wir haben damals schon die erste Praxis alle tatkräftig mit aufgebaut, unterstützt und sehr viel in Eigenleistung gemacht, weil wir auch halt auch Geld sparen wollten. Und so kam ich schon so ein bisschen mit der Zahnmedizin in Berührung. Und eigentlich war dann so eins meiner Aha-Effekte, wo ich es mir dann richtig vorstellen konnte, war damals am Königssee eine Weiterbildung mit dem Herrn Professor Schön, der praktiziert nicht mehr. Ich habe mal nachgeguckt, also den Namen gibt es nicht mehr. Das ging damals um Ergonomie in der Zahnarztpraxis. Und meine Mutter hatte mich damals dort mitgenommen und dann habe ich das gesehen, die Praxis gesehen. Das hat mir alles super gefallen, auch so wie die Zahnärzte so miteinander umgegangen sind und habe mich ziemlich wohl gefühlt. Und als dann letztendlich der Tobias unterwegs war, habe ich dann gesagt, ach, das wäre eigentlich schon schön. Also ich habe sowieso als schwangere Frau damals keine Stelle bekommen in der Medizin, also keine Ausbildungsstelle. Es war sehr, sehr schwierig. Es war damals ja auch noch mehr Überschuss an Medizinern vorhanden, als Stellen vorhanden waren. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich setze mich jetzt nochmal hin, ich studiere jetzt noch Zahnheilkunde. Und es war, also im Nachhinein gesehen, war das die beste Entscheidung meines Lebens. Also ich liebe es einfach. Es hätte nichts Besseres passieren können, als dass ich das noch angehängt habe und ich arbeite halt jetzt. Ich habe ja 2 Approbationen. Ich hätte ja auch in die Kieferchirurgie gehen können. Es hätte mich auch interessiert, aber es war für mich klar, dass ich ein Familienmensch bin, ich gerne zu Hause bin und den Klinikalltag jetzt nicht so in den Vordergrund stellen möchte. Ja, und so kam ich als Mediziner plötzlich zur Zahnmedizin. Und ja, bin so froh, dass es so gekommen ist. Es war eigentlich Super Geschichte. Und der Tobias war dran schuld.
Das glaube ich auch ohne weiteres, denn ich meine, wenn man sich so deine Vita anschaut und wenn man schaut, was du alles an Ausbildung besucht hast, wie du sagst, aber du hast ja auch sehr vieles nicht gesagt. Du hast ja, wenn ich mir das durchlese, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 verschiedene Curriculas besucht, neben deinem, wenn man so will, Doppelstudium. Also das ist schon bemerkenswert. Was für mich da interessant war, aber was du jetzt ja final beantwortet hast, ist, dass es im Prinzip keinen anderen Weg außer die Medizin gab, aber dass du noch nicht festgelegt auf die Zahnmedizin im ersten Schritt warst. Es machen ja auch einige von vornherein, ich übernehme die Praxis, mache aber Medizin und Zahnmedizin, ja. Kenne ich einige. Mein alter Chef war im Übrigen genauso. Der hat erst Medizin gemacht, dann Zahnmedizin, um mit dem klaren Berufswunsch nur Zahnmediziner zu sein.
Natürlich hast du total viele Vorteile, ne? Die Ausbildung ist natürlich sehr breit gefächert. Und ich muss wirklich sagen, dass das mir wahnsinnig viele Vorteile bringt, diese erste Ausbildung als Mediziner. Denn man brennt ja auch für die Medizin. Und ich habe hier schon manchen Patienten auch auf dem Gebiet weiterhelfen können. Man hat ein ganz anderes Auge dafür. Man hat eine ganz andere Weitsicht. Also es hat schon sehr, sehr viele Vorteile.
Ja, das glaube ich. Und hast du denn deine Kinder auch so erzogen, dass sie in die Zahnmedizin Fußstapfen der Familie Enders und Hoffmann treten sollen?
Wird Tobias bestimmt dann gleich noch was dazu sagen, aber natürlich wünscht man sich das natürlich immer als Eltern, dass die Kinder das vielleicht mal weiterführen, aber wir haben da nie Druck aufgebaut. Also die konnten wirklich frei entscheiden, was sie gerne machen wollen, weil du bist ja als Eltern und als Mama natürlich froh, wenn dein Kind dann einen Beruf ergreift, wo er sich selbst verwirklichen kann und wo er sich wohlfühlt und auch seine Wünsche dann in Erfüllung gehen. Aber das war natürlich bei uns großes Glück, dass Tobias sich in die gleiche Richtung entwickelt hat und jetzt auch noch sein Bruder, also unser zweiter Sohn, der jetzt auch fast fertig ist mit seinem Zahnmedizinstudium. Und ja, so dass das eine große Familie Zahnmediziner mittlerweile geworden ist bei uns.
Also keine wurde gezwungen, es wäre aber trotzdem schön, das haben alle ganz automatisch gemacht. Oh Mann. Ja, da fragen wir doch mal den Tobias. Also insofern, Tobias, herzlich willkommen und erzähl du mal, wie war es in einer Mehrgenerations-Zahnarztfamilie groß zu werden? Hattest du da irgendwann mal auf dem Weg, bevor du dich für die Zahnmedizin eingeschrieben hast, eine Idee, Architekt, Soldat, Imker, irgendetwas ganz anderes zu werden?
Ja, hi erstmal. Ich wollte eigentlich ganz gerne als Kind Pilot werden, tatsächlich. Also einer meiner größten Interessengebiete auch heute noch ist die Verkehrsfliegerei. Und das Interesse hat, sagen wir mal, im Laufe der Jahre natürlich abgenommen, weil die freie Zeit immer weniger geworden ist. Aber tatsächlich war das dann immer so, dass du als Pilot, insbesondere natürlich auf der Langstrecke, sehr lange von zu Hause weg bist. Und wir sind ja auch hier total in der Peripherie. Das heißt also, ich wäre immer irgendwie weit weg gewesen. Und ich bin unglaublich heimatverbundener und familienverbundener Mensch. Ich hatte auch als junger Heranreifender und junger Erwachsener schon immer Heimweh, wenn ich weiter weg war. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte ganz gern eigentlich schon in der Region bleiben. Und dann hat sich natürlich auch angeboten, in die beiden Berufe Medizin und Zahnmedizin einmal reinzuschnuppern. Ich kann das, was meine Mutter gerade gesagt hatte, dass wir da nie dazu gezwungen worden sind oder dass wir frei in unseren Entscheidungen waren, auch bekräftigen. Ich möchte es nur so formulieren, uns wurden einfach auch regelmäßig die Vorzüge der Sache aufgezeigt. Natürlich war dann erstmal das Interesse für die große Medizin auch da. Zu dem Zeitpunkt war ich aber in der Schule, wie das bei Jungs halt so ist, nicht so wahnsinnig engagiert, sodass ich mir relativ zeitig dann ausmalen konnte, dass es mit der Medizin eigentlich nichts wird. Und dann hatte ich mal irgendwann in der 9. Klasse ein Berufspraktikum gemacht und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich auf die Innenseite meines Lateinhefters in der 8. oder 9. Klasse war das Dr. Med. Dent. Tobias Enders draufgeschrieben. Dieser Wunsch hat sich dann in meinem Kopf so gefestigt, dass ich dann nach meinem Abitur 2010 direkt in Greifswald Zahnmedizin studiert habe. Wie sich auch das bei mir herausgestellt hat, war das auch meine absolut beste Entscheidung, das zu tun. Man muss dazu sagen, ich habe immer schon ein Händchen für gewisse manuelle Fähigkeiten, die da sind. Ich habe auch schon als Kind extrem gerne Dinge zusammengebastelt, habe dann mit 12 schon Lego-Technik-Bausätze, die für 18-Jährige gemacht sind, zusammengebaut. Modellbahn, alles Mögliche, was man irgendwie bauen konnte, und habe dann diese Fingerfertigkeiten und diese Liebe zum Detail insbesondere dann auch mit einem medizinischen Beruf kombiniert. Und das ist letztendlich dann mein Approach zur Zahnmedizin. Und ich habe das dann auch immer sehr gerne gemacht, habe ein Abitur damals gehabt von 1,9 und habe im Studium genau eine einzige Prüfung nicht bestanden und mein Examen dann mit einer 1 gemacht, weil es unglaublich interessenbasiert war und weil das genau mein Ding ist.
Mhm. Welches Fach hast du nicht bestanden, wenn ich da mal den Finger in die Wunde legen darf?
Die allererste Anatomieprüfung.
Okay.
Ich habe einfach gleich den Schädel gelernt und habe die allgemeine Anatomie ausgelassen.
Ja, okay.
Und entweder habe ich die Aufgabenstellung nicht richtig gelesen, es kann durchaus mal passieren, oder ja,
ich
es war einfach schusselig.
Genau, er wusste nicht, dass das Ellenbogengelenk in Scharniergelenk ist.
Ja, das war echt, ich hätte im Erdboden versinken können.
Okay. Also, wie gesagt, das für alle Eltern, die zuhören, wenn ihr wollt, dass eure Kinder auch die Zahnarztpraxis irgendwann mal übernehmen, dass ihr nicht das Abgabeproblem dann irgendwann mal habt. Nicht zwingen, aber durchaus jeden Tag die Vorzüge aufzeigen. So, meine Lieben, wir sind jetzt heute schön im Urlaub, das zweite Mal im Jahr, und das nur wegen unserer Zahnarztpraxis. So sind wir.
Mit Speck fängt man Mäuse.
Oh Mann, aber gab es denn für dich, Tobias, also wenn wir jetzt mal einen Zeitsprung machen, du bist dann ja in die Praxis dann deiner Mutter eingetreten. Gab es da irgendwann mal für dich eine andere Option, dass du gesagt hast, ja, okay, das ist ja, ich bin zwar heimatverbunden, hab dann auch Heimweh, aber ich stelle mir dann doch vielleicht eine andere Art von Praxis vor. Also ich habe jetzt mit einem Gründer gesprochen, der hat, das erscheint auch hier im Podcast, die elterliche Praxis ist gar nicht weit weg, und der sagt, okay, ich gehe trotzdem in die nächste größere Stadt und baue da eine eigene Praxis auf. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern, oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden.
Tatsächlich hatte ich das zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich studierte, war die Praxis mit 3 Behandlungszimmern relativ überschaubar. Und ich habe dann irgendwann zu meiner Mutter gesagt, du, pass auf, ich hätte Lust, das ein bisschen größer zu machen. Die Praxis war zu dem Zeitpunkt dann 15 Jahre alt in ihrer aktuellen Einrichtung. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir es uns so, wie wir das haben wollen möchten. Und dann haben wir quasi mit dem Tag, wo ich in die Praxis als Assistenzarzt gegangen bin und angefangen hatte, haben wir angefangen, die Praxis umzubauen. Und haben von 2016 bis 2018 die Praxis dann auch vergrößert. Um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, in eine größere Stadt zu gehen, stand für mich aufgrund der Tatsache nicht zur Debatte, weil meine Großmutter zu mir sagte, wenn du fertig bist, höre ich auf. Und ich möchte gerne meine Praxis an dich mehr oder weniger übergeben, also meine Anteile. Und es war dann die Motivation, auch dann recht schnell Fuß zu fassen hier. Und dann gab es für mich auch ehrlicherweise gar nicht lange zu überlegen. Für mich war das selbstbestimmte und selbstständige Arbeiten immer schon der wesentlich sinnvollere und bessere Weg. Und ja, dann haben wir einfach die Praxis, führen wir jetzt seit 2018 gemeinsam, also nachdem ich meine Assistenzzeit beendete. und haben im Oktober 2018 auch dann jetzt mit 5 Behandlungszimmern die Praxis ist dann nach Modernisierung wieder eröffnet im Oktober. Mittlerweile haben wir 2 Praxen, also.
Also ich komme da gleich nochmal drauf. Das heißt, du hast die Anteile deiner Großmutter übernommen. Ich gehe mal davon aus, das waren wahrscheinlich also 50% der Anteile.
Nein, wir haben das zu dem damaligen Zeitpunkt neu geregelt. Wir haben das komplett über einen neuen Gesellschaftervertrag neu geregelt. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren es 35% meine Anteile.
Okay. Das heißt, die Anteile tragen jetzt deine Mutter und du und dann irgendwann auch mal dein Bruder. Oder will der oder soll der nicht in die eigene Praxis rein?
Also mein großer Traum ist es, dass mein Bruder mit in die Praxis kommt, weil mein Bruder und ich sind wie Yin und Yang. Also wir ergänzen uns extrem gut in vielen, vielen Belangen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass er so zeitnah, wie es irgendwie geht, mit in unsere Praxis kommt.
Okay. Gut, also dann hat Mutti keine Probleme mit der Praxisabgabe und Übergabe. Aber als ihr euch dann sozusagen dafür entschieden habt, und es war ja, so sehe ich das, war es ja früh klar bei euch, ganz, ganz augenscheinlich, da hast du dich trotzdem, du hast es gleich anklingen lassen, dazu entschieden, die Praxis zu modernisieren. Wie habt ihr das gemacht? Also erzähl mal, wie der Zustand seinerzeit war, was dein oder euer Plan war und wie gesagt, wie es jetzt aussieht.
Also der Plan ist ja schon in der Zeit, als Tobias noch studiert hat, in mir gereift. Ich habe immer gesagt, wir brauchen mehr Platz, wir wollen modernisieren. Wir hatten immer eine super schöne Praxis, aber irgendwann gefällt dir dann der Tresenmann nicht mehr oder die Zimmer sind zu wenig. Ich wollte Prophylaxe etablieren. Das war halt mit 3 Zimmern sehr schwierig umsetzbar. Und Tobias und ich, wir haben uns ziemlich immer wieder unterhalten über Modernisierungen, über die Art und Weise, was wir modernisieren wollen, haben uns dann gemeinsam hingesetzt und haben verschiedene Modelle von einem ganz großen Anbau über einen abgespeckten Anbau, über das, was jetzt dasteht, uns immer wieder Gedanken gemacht, wie wir es verbessern können. Und dann war uns eigentlich klar, dass so ein bisschen Umbau nichts wird. Wir haben uns dann entschlossen, wirklich einen großen Anbau an das Haus ranzusetzen. Wir haben den Vorteil, dass das Haus, wo wir also unsere Praxis drin haben, dass es im Familienbesitz ist, dass wir da also schalten und walten können, wie wir wollen und auch ziemlich viel Platz schon hatten und auch im Nebengelass haben. Und so kam für uns also ein Anbau in Frage, der dann die Erweiterung auf die 5 Sprechzimmer mit optional einem weiteren 6. Sprechzimmer erstmal in Aussicht gestellt hat. Und ich muss dazu sagen, wir haben also bei laufendem Betrieb umgebaut. Das heißt also, der engste Engpass war einmal, dass wir nur ein einziges Zimmer zur Verfügung hatten, mal für ein paar Tage. Ansonsten war der Anbau dann fertig. Wir sind dann teilweise über die bodenlangen Fenster rein, haben dann die Patienten von außen über den Garten in die entsprechenden Sprechzimmer buxiert und das hat alles super, super funktioniert. Also die einen Zimmer waren fertig, da stand das Mikroskop schon wieder drin. Und in den anderen Zimmern kamen die schweren Jungs von der Orthoverbau und haben die Zementsäcke geschleppt. Also wir haben es wirklich so gemacht, dass wir halt bei laufendem Betrieb umgebaut haben. Und haben aber auch unsere Mädels super mitgemacht. Unsere Mitarbeiterinnen waren extrem flexibel, haben da jede einzelne Phase mitgetragen. Und so konnten wir halt auch die ganze Zeit durcharbeiten. Und so konnten wir aber auch realisieren, was wir uns halt gewünscht haben. Und nicht nur mal die eine Ecke da ein bisschen modernisieren und dann da mal ein bisschen modernisieren, sondern haben die Zimmeraufteilung geändert, haben auch neue Einheiten in die Zimmer gestellt, also alte Einheiten dann auch verschrottet. Also es war ein enormer Aufwand, aber für uns war es halt absolut wichtig, um die Praxis in der Zukunft auch, wir haben immer gesagt, wir wollen ja gerne auf Arbeit gehen, wir sind die meiste Zeit auf Arbeit, wir wollen es schön haben und haben das halt wirklich nach unseren Vorstellungen dann auch entsprechend umgesetzt.
Ja, okay. Verstehe ich. Das heißt, das war eh geplant und dann mit zum Einstieg habt ihr das mit dem neuen Gesellschaftsvertrag, habt ihr das dann auch, konnte man das ja auch kapitalanteilig gut klären. Der eine legt dann Geld rein, damit wird umgebaut und dies und das. Das muss ja auch wenn man eine Familie ist, aber das muss ja steuerlich sauber gemacht werden. Ich habe mal einen Fall gehabt, da hat, vielleicht lessons learned für Zuhörende, da hat eine, ich glaube, das war eine Mutter, die hat an ihren Sohn die Praxis übergeben. Und das war wirklich eine herausragende Praxis. Und diese Praxis hat sie irgendwie für einen Preis von, sie hatte einen Wert von, was ich würde sagen, 1,5-2 Millionen, ne? Und hat sie für einen Preis von, also so einen lächerlichen Preis übergeben, so 10.000 Euro. Und dann hat das Finanzamt nach vielen Jahren das Thema wieder aufgemacht und hat dann mal genau ausgerechnet, was kann man zum Beispiel als Schenkung, Querstrich Erb, Anteil nehmen und was kann man hier nehmen, was kann man da nehmen. Und dann ist das über das Erwachen dann doch schon groß. Und ein anderer Fall, den ich mal hatte, ist, da waren sich die Geschwister nachher nicht mal einig. Da wurde die Praxis sogar extrem überteuert an eins der beiden Geschwister verkauft. Also wirklich, ich würde sagen, ungefähr das Zweifache vom Praxiswert hat das Geschwisterkind bezahlt. Und der andere Geschwisterkind meinte, es wäre immer noch nicht teuer genug. Das heißt, auch solche Fälle habe ich gehabt. Die stechen natürlich immer besonders hervor und die merkt man sich dann auch ein Leben lang. Weil auf der einen Seite will man ja gerade den Streit unter Geschwistern verhindern. Bei euch wird es ja kein Thema sein, wenn beide Zahnärzte sind, beide steigen in die Praxis ein. Da wird es ja logischerweise klare Zahlen geben, die dann genau das sagen, was dann irgendwo wofür ist. Aber wenn gerade einer nicht Zahnmediziner ist, auch keine Ahnung davon hat und das dann irgendwo bezweifelt oder wenn das Finanzamt nach einigen Jahren kommt, dann guckt man sich dann doch schon gewaltig um. Nee, cool, dann habt ihr das ja schon von ausreichender Hand lange im Voraus geplant. Birgit, wo ich dich gerade dran habe, gestatte mir doch mal die weitere Frage. Ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen. Wenn man deine Vita schaut, man sieht hier knapp 10 Curriculas, die du, sagen wir mal, seit 95 besucht hast. Jetzt wissen wir, okay, in der Zahnmedizin ist es üblich, sich im Bereich von 90% plus im medizinischen Bereich fortzubilden, aber es bilden sich auch nicht alle so intensiv vor, also erreichen nicht das, was sie an Punkten machen müssten. Und es gibt Leute wie du, die, weiß ich, Punktesysteme hin und her, aber du hast ja 5-mal so viele Punkte, wie du brauchst wahrscheinlich. Was hat dich immer getrieben, dazu so viel Fortbildung zu besuchen? Hat es was für dich, so für den Kopf, dass der Kopf aufgefüllt wird mit mehr Wissen, dass du deine Fähigkeiten erweiterst? Ist es für dich, für das Gewissen wichtig, dass du immer mit neuestem Kenntnisstand den Patienten behandeln kannst? Gib mal da ein bisschen Einblick, warum du das so expansiv betreibst.
Das ist ganz einfach zu beantworten. Als ich 1994 fertig war mit meinem Zahnmedizinstudium, da gab es noch nicht allzu viele Erfahrungswerte. Zumindest wurde es im Studenten nicht so vermittelt über die ganze Implantologie. Auch die ganze Parodontologie war in den Anfängen. Also weder eine offene PA wurde ordentlich gelehrt. Ich bin da immer so an der Oberfläche gekratzt mit meinem Wissen. Wollte das aber immer besser wissen. Zahnmedizin, habe ich ja schon gesagt, ist mein großes Hobby. Also du kannst mich mit Zahnmedizin nicht wirklich ärgern. Und wenn nicht zwischendurch mal irgendwas anderes noch gemacht werden müsste, was weiß ich, familiäre Verpflichtungen, Wäsche und so weiter. Also mir macht das nichts aus und mich interessiert es eben einfach. Und ich hatte ein Schlüsselerlebnis als ein Patient. Da waren die unteren Frontzähne locker und da schaut er mich so mit großen Augen an, was man alles machen kann. Und ich habe gemerkt, eine richtige Antwort kann ich hier jetzt eigentlich nicht geben. Und dann habe ich einen sehr lieben Kollegen gehabt und der hat mir dann empfohlen, wo er sich fortbildet. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich zuerst mal in München beim Professor Wachtel, Bolz, Hürzeler und Zur die ersten PA-Curricula gemacht habe. Und dann habe ich erst mal gemerkt, wie gut man sein kann. Und dann natürlich kommen die ganzen Chirurgie-Curricula dazu, die ganze Implantologie. Und wir wissen ja, in welchem rasanten Art und Weise sich das weiterentwickelt. Dann war ich halt auch diejenige, die in der Praxis die ganzen neuen Sachen auch eingeführt hat. Also sprich diese ganzen maschinellen Wurzelkanalaufbereitungen. Das wurde ja damals eigentlich, war in den Startlöchern. Das, was jetzt aktuell Tobias schon und mein jüngerer Sohn Christoph beim Studium lernen, das haben wir uns mühsam in mehrmonatigen Curricula halt angeeignet. Und das war aber auch der große Vorteil, weil die Praxis halt dann schon auf einem technischen Stand war, wo man anknüpfen konnte. Mein letztes wichtigstes Curriculum war eigentlich mein Masterstudium bei der DGI. Also das war also auch eigentlich nochmal die Krönung meiner kompletten Curricula. Also ich wollte halt immer gut sein, immer sehr gut sein, immer ein gutes Wissen haben, um auch die Patienten auch optimal und allumfassend auch beraten zu können. Denn nur das, was du weißt, kannst du auch empfehlen. Dann weißt du auch deine Grenzen. Du weißt Vor- und Nachteile von allen möglichen Versorgungen Und für meine Begriffe ist das dann auch wiederum eine ehrliche Zahnheilkunde und eine ehrliche Kommunikation mit dem Patienten. Und das war mir immer wichtig. Ich habe das mal verglichen mit Klavierspielen, obwohl ich gar nicht Klavier spielen kann. Aber du hast verschiedene Möglichkeiten und kannst in die Tasten greifen und kannst das dann entsprechend dem Patienten empfehlen. Aber wenn du das halt nicht weißt, kannst du es auch nicht machen. Und wie gesagt, das kann man nur machen, wenn man die Zahnheilkunde halt liebt, wenn man das gerne macht, wenn man dafür brennt. Und deswegen kommen halt im Laufe der Zeit so viele Weiterbildungen einfach zustande. Ich habe ja auch CMD-Curriculum gemacht, einfach da fit zu sein, zu wissen, von was ich spreche.
Tobias, gib mir du doch mal deinen Eindruck. Es ist ja scheinbar sehr stark wie am roten Faden gezogen. Habt ihr das durchexekutiert? Und ich habe euch ja vor einiger Zeit kennengelernt, ich glaube vor 2 Jahren auf der EDS, und ihr seid auch wahnsinnig harmonisch und gut zueinander. Das wurde auf den Fortbildungen schon immer berichtet, dass ihr sehr gut miteinander umgeht. Aber habt ihr im kompletten Übergabe-Übernahmeprozess, seid ihr wirklich immer und stets und dauerhaft einer Meinung? Gibt es da nie irgendwie mal die Reibung oder wo ihr mal was ausdiskutiert oder dass sich der eine mal durchsetzen will und muss und auch mal darf oder nur der andere? Also hören ja viele zu, die von ihren Eltern die Praxis übernehmen. Das heißt, die diesen Weg noch vor sich haben. Also gib da einen Einblick darüber und gib vielleicht doch nochmal 1, 2 Tipps, was dazu geführt hat, dass es so gut lief.
Also zu Beginn muss man sagen, dass wir beide sehr starke Charaktere sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir sehr oft einer Auffassung sind und über viele Dinge gleich denken und auch den gleichen Geschmack bei vielen Dingen besitzen. Es ist natürlich nicht die ganze Zeit konstruktiv und es geht auch nicht die ganze Zeit immer nur nach vorn. Das wäre ja eine Illusion. Es gibt ganz oft Reibungspunkte, wir sind auch ganz oft dabei, kritisch zu diskutieren, aber wir finden immer zu einem Konsens und wir achten und respektieren auch immer die Meinung des anderen. Es ist natürlich so, dass ich mit meinen 32 Jahren auf die Welt und auf die Zahnmedizin eine ganz andere Sichtweise habe wie meine Mutter. Aber sie hat meine Meinung immer akzeptiert und gewähren lassen. Sie hat darüber nachgedacht, auch über die Gedanken, die ich mir dazu machte. Und wir haben das dann einfach gemeinsam besprochen und haben auf die Art und Weise dann einen Weg gefunden. Noch dazu ist vielleicht auch zu sagen, dass wir uns einander in unseren Hard Skills bezüglich der Zahnmedizin als auch unseren Soft Skills bezüglich Kommunikation und Teamführung und Praxisführung ergänzen. Es hat mal einer gesagt, meine Mutter ist das Herz der Praxis und ich bin der Kopf. Das heißt also, auf die Art und Weise verteilen wir dann entsprechende Aufgaben, so dass der Laden gut läuft und dass wir immer beide allseitig informiert sind. Zum anderen muss ich auch dazu sagen, ich hatte das große Glück, dass ich nach dem Studium in eine Praxis zurückgekommen bin, wo ich all das, was ich gelernt hatte, und Greifswald war zu dieser Zeit meines Wissens nach die beste Universität Deutschlands für die Zahnmedizin, ist ja auch heutzutage noch unter den Top 3, dass ich dieses Wissen vollständig umsetzen konnte. Es gab kein Defizit in der Qualität der Zahnmedizin, die hier in der Praxis ausgeübt wurde, und ich konnte nahtlos daran anknüpfen. Wir waren quasi auf einem Wissenslevel und konnten dann von dieser Baseline zusammen die Praxis weiterentwickeln.
Okay, das verstehe ich gut. Ja, Reiswald hat ja immer einen Top-Ruf. Was würdest du sagen, sind die anderen Top? Nur mal interessanter Exkurs, was sind die anderen Top-Universitäten, die du da so siehst?
So, ich bin jetzt aktuell nicht in der Materie drin. Ich weiß aber nur, dass die Universität Halle meines Wissens nach auch ziemlich weit oben mitspielt. Die Uni Witten-Herdecke ist mit dabei. Und ich weiß auch, dass die Unis, die sich als Elite-Universitäten bezeichnen, nicht immer unter den Top 10 mit drunter sind. Das ist das, was jetzt mein aktueller Wissensstand ist.
Okay. Nee, okay, fein. Also gehen wir da nochmal rein. Welche, wenn du sagst, so 2, 3 Eigenschaften oder 2, 3, du sagst ja, ihr seid starke Charaktere. Also starke Charaktere heißt eigentlich elegant beschrieben, wir kloppen uns die Schädel ein, sind uns aber am Ende des Tages immer einig. Habt ihr Methoden entwickelt? Habt ihr irgendwie damals ein Coaching gemacht, wie ihr irgendwie sozusagen da miteinander umgeht? Wie geht ihr, wenn jetzt Mutti den Raum blau will und du rot, wird es dann nachher ocker? Oder wie ist da sozusagen euer Outcome sozusagen?
Okay, da übernehme ich mal. Also es ist wirklich nicht so, dass wir uns da zoffen. Wir sind natürlich wirklich beide Charaktere, starke Charaktere und vielleicht auch beide Alpha-Tiere. Aber wir haben unsere Kompetenzen sind verteilt. Also das, was der eine nicht so gut kann, das kann der andere wiederum gut. Also das heißt, wir ergänzen uns da sehr gut. Und wir erkennen das aber auch gegenseitig an. Also es ist natürlich schon so, dass wir mal sagen, nee, das will ich nicht. Und warum willst du das nicht? Und das will ich aber doch. Und dann wird man darüber auch vielleicht ein Streitgespräch führen. Und dann wird es vielleicht auch mal, dass man sagt, oh, was weiß ich, dass man immer lauter wird oder so. Aber am Ende des Tages kommen wir immer auf einen Nenner. Und wir würden jetzt nicht einen Kompromiss eingehen, wenn derjenige jetzt mal, wenn dein Beispiel jetzt ist, wie der Raum gestrichen wird, dann wird das ausdiskutiert und dann wird es dann so gemacht, dass dann letztendlich die beste Lösung dazu gefunden wird. Also wir sehen uns ja auch jetzt nicht ständig in der Praxis. Wir haben gemeinsam den Sinn in der Praxis und sehen uns oft den ganzen Tag nicht, weil auch jeder seine Interessensgebiete hat. Schau, der Tobias ist hauptsächlich in der Endodontie unterwegs und CMD. Ich bin für die ganze Chirurgie und PA-Strecke zuständig. Von daher haben wir auch unterschiedliche Kompetenzen und können uns die Aufgaben sehr gut teilen. Und ich muss ehrlich sagen, also für uns beide oder für mich ist es ein absolutes Geschenk, dass ein Sohn mit in der Praxis ist, weil seitdem die Praxis eigentlich nochmal so einen richtigen Schub nach vorne bekommen hat. Ist natürlich logisch, ein junger Mann mit wahnsinnig vielen Ideen, mit sehr vielen Visionen, der reißt dich ja auch als Mutter mit. Und da bist du ja auch froh und dankbar über diese Gedanken. Vielleicht bremst du manchmal, weil man einfach in der Vergangenheit andere Erfahrungen gemacht hat. Aber man muss halt dann auch immer offen sein. Ich weiß immer noch, Tobias, der sagt immer, ja, du kannst nicht so viel arbeiten, du machst viel zu viel Patienten am Tag. Und ich habe ja auch Zeiten durch, wo man auf Patienten gewartet hat, wo eben das Bestellbuch nicht so voll war wie jetzt. Und es sitzt tiefer drin, als man denkt. Dann nimmst du jeden Patienten an, dann machst du noch eine Extraschicht und so weiter. Aber da muss man halt eben auch einfach mal zuhören und dann auch mal dankbar sein für die Tipps, die man vielleicht aufgrund alter Glaubenssätze einfach falsch macht oder vielleicht falsch sieht. Und von daher ist es einfach nur wichtig, miteinander zu sprechen.
Dazu nochmal eine Frage. Du hast es gerade angesprochen und da verästle ich mich mal gerne so ein bisschen weiter drin. Das heißt, du hast Zeiten gesehen, wo es zu wenig Patienten gab. Wie ist denn jetzt aktuell eure Sicht auf die Patienten und vielleicht auch da die Entwicklung der Patienten, quantitativ, qualitativ und so weiter. Gibt uns doch da mal über die letzten Jahre da mal einen kleinen Überblick, wo ihr herkommt, wo ihr jetzt seid. Stehen die Patienten Schlange? Braucht ihr noch Patienten und so weiter?
Also ich fange vielleicht mal mit der Vergangenheit an. Und zwar, wir sind halt ein kleiner Ort mit 4.000 bis 5.000 Einwohnern und waren zudem, oder noch weniger, ne? Dreieinhalbtausend. So, und waren zu dem Zeitpunkt, nachdem die Ambulanz sich aufgelöst hatte, hier im Ort 6 Zahnärzte. Und da hast du natürlich schon am Anfang, dann lässt du dich nieder, hast eine große Investition getätigt und dann kommen halt erstmal die Patienten, die immer da waren und dann Neupatienten. Und wir hatten auch einmal das Schlüsselerlebnis, dass eine Patientin reingekommen ist und hat gesagt, als wir das erste Mal neu eröffnet hatten oder überhaupt eröffnet hatten, diesen Luxus unterstützt sie nicht. Also da hast du natürlich erstmal eine Prägung und wir saßen dann auch wirklich teilweise mal ein paar Stunden da, wo du nur einen Patienten hattest. Und das hat nicht lange gedauert, das war aber dem geschuldet, dass wir einfach zu viele Kollegen waren in dem kleinen Ort. Und es hat sich dann langsam aufgebaut. Also letztendlich habe ich mit meinem Steckenpferd der Implantologie dann auch Patienten angezogen und meine Mutter hat auch immer eine sehr, sehr gute Zahnheilkunde gemacht. Also sie hat ja bis vor kurzem noch in der Praxis mitgeholfen. Also sie hat auch einen super Ruf gehabt und hat sie immer noch. Das hat uns allen natürlich sehr gut getan und wir konnten die Praxis halt dann dahingehend ausbauen. Und jetzt, Tobias, willst du was erzählen zur aktuellen Entwicklung?
Ja, also aktuell ist es tatsächlich so, dass es bei uns im Kreis immer mehr Zahnärzte aufhören zu arbeiten. Das heißt also, hier auf dem Land ist es nicht so, dass du nur der Zahnarzt für den Ort bist, sondern du hast ein Einzugsgebiet von bis zu 60 Kilometern. Also unsere Patienten fahren durchaus eine Stunde im Schnitt, um zu uns zu kommen. Das ist einerseits der Tatsache der ländlichen Lage geschuldet, andererseits aber auch dem geschuldet, dass wir uns insbesondere in den letzten Jahren schon klar positioniert haben, ne? Mit unserem Praxiskonzept, mit unseren Behandlungstechniken und auch mit der Behandlungstaktik, wie wir vorgehen. Und aktuell ist es so, dass wir dieses Jahr keine Neupatienten mehr aufnehmen, aufgrund der Tatsache, weil wir jetzt bereits du bist circa 3 Monate im Voraus ausgebucht. Ich habe 4 Wochen im Voraus keine Termine mehr. Und du hast natürlich aber auch dann den Auftrag, die angefangenen Behandlungen für deine Patienten möglichst dieses Jahr noch zu Ende zu bringen. Und aktuell ist es also so, dass wir eher einen Patientenüberschuss haben. Sind aber auch sehr dankbar dafür, weil, wie gesagt, es gab auch schon Zeiten, da war es anders.
Du möchtest deine eigene Praxis und eine Familie gründen? Kein Problem. Wichtige Punkte für die Vereinbarkeit von Familie und eigener Praxis sind: Habe den Mut, es zu tun. Wir Frauen schaffen mehr, als wir denken. Finde eine passende Unterstützung bei der Kinderbetreuung und in der Praxis. Am besten inklusive einem Plan B. Mache eine gute Vorbereitung mit einer Fachfrau oder einem Fachmann, der dir die Gründung so einfach wie möglich macht.
Du möchtest ein eigenes Team führen und fragst dich, was eine gute Führungspersönlichkeit ausmacht? Hier 3 Tipps für dich. Erstens, gewinne das Team für deine Vision. Zuallererst musst du selbst von deinem Traum überzeugt sein. Dann musst du deine Kraft auf deine MitarbeiterInnen übertragen, damit sie freiwillig und ohne Druck alles für die Praxis geben. Dafür braucht ihr ein gemeinsames Warum sowie Klarheit und Gleichheit als Basis für ein vertrauensvolles Miteinander. Zweitens, reflektiere dich als Führungspersönlichkeit. Hinterfrage dich regelmäßig selbst. Was ist dein Warum? Warum hast du dieses Unternehmen gegründet? Kommuniziere die Antworten auf diese Fragen klar an dein Team und überprüfe deinen Führungsstil. Hilfst du anderen dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten? Oder beschränkst du sie vielleicht in ihren Möglichkeiten? Gleichheit fängt immer bei dir als Führungskraft an. Drittens, gib regelmäßig Feedback. Gehe immer wieder mit deinen MitarbeiterInnen ins Gespräch und teile ihnen mit, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Aber vor allem auch, wenn etwas besonders gut gelaufen ist. Achte dabei auf eine wertschätzende Kommunikation und suche nicht nach einem oder einer Schuldigen für mögliche Pannen. Du möchtest mehr erfahren? Entdecke spannende Veranstaltungen, Checklisten und vieles mehr in den Shownotes.
Wie sieht es aus mit Mitarbeitern? Kommt ihr gut an Mitarbeiter? Das heißt, auf den aufgebenden Praxen, da werden ja auch sozusagen Mitarbeiter zum Teil freigesetzt. Sie gehen ja nicht mal gleichzeitig mit dem Abgeber oder ab der Abgeberin in den Ruhestand. Gebt mir doch mal da einen Überblick über eure Mitarbeitersituation, das Recruiting, findet ihr leicht neue und so weiter.
Also unsere Mitarbeiter sind von, was weiß ich, unter 10 bis auf 27 Mitarbeiter mittlerweile angestiegen. Unser Recruiting ist hauptsächlich aus den eigenen Reihen. Also wir bilden aus, wir haben jetzt auch aktuell 4 Lehrlinge, nächstes Jahr ist schon wieder eine in der Pipeline. Von den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in Ruhestand gehen, haben wir eigentlich überhaupt nie eine Bewerbung. Und da kommt auch eigentlich weder eine Initiative, wir haben noch, ja, wir sprechen an, aber meistens sind die dann auch schon vielleicht mit dem Kollegen so alt geworden, dass sie dann auch sich keine neue Arbeitsstelle mehr suchen. Also von daher, wir sind gut bestückt, Gott sei Dank. Wir tun aber auch extrem viel dafür. Es ist schwierig. Die Mitarbeitersituation sieht überall nicht gut aus. Aber du kannst nur eins machen. Du kannst halt immer wieder ausbilden, ausbilden, ausbilden. Und das ist eigentlich die einzige sichere Bank, dass man dann auch Mitarbeiter sich selbst zieht. Einfach. Ne?
Wir haben halt gerade im Recruiting alles dafür getan, um die Präsentation als Arbeitgebermarke im lokalen Umfeld auf Platz 1 zu bringen. Also wir haben entsprechend uns positioniert über die sozialen Medien, über Facebook, Instagram, über unsere Seite und sind da, möchte ich sagen, regionaler Vorreiter. Und natürlich, junge Mitarbeiter findest du hauptsächlich online und über die sozialen Netzwerke oder über die persönliche Empfehlung. Und auf diesen beiden Kanälen versuchen wir halt einfach 100% zu geben. Das kostet teilweise sehr viel Geld, es dauert auch teilweise relativ lang, bis du deine Bewerbung bekommst. Wir hatten bisher immer 2 Situationen, entweder zu viele Zahnärzte und zu wenig Assistenzen oder genau umgekehrt. Aber aktuell sind wir in der glücklichen Lage, keinen Fachkräftemangel zu haben, weil wir auch ein tolles Team haben, weil wir eine tolle Atmosphäre haben und weil wir auch eine schöne Praxis haben, wo man gerne arbeitet.
Ja, ich glaube, das ist viel wert. Würdest du denn aktuell sagen, Tobias, wenn du heute Bilanz ziehen solltest über, was ich Stand heute, also Polaroid heute, eher ein Problem, ZFAs zu bekommen oder eher ein Problem, Zahnmediziner zu bekommen?
Ganz klar Zahnärzte. Wir suchen auch derzeit wieder. Wir waren zu Beginn des Jahres noch zu 4¼, so kann man das sagen. Aktuell sind wir zu dritt. Also wir haben noch eine angestellte Kollegin. die sich gerade eben dabei ist, ihr Curriculum der Kinderzahnheilkunde fertig zu bekommen. Und auch einen weiteren Bereich der Zahnmedizin dann in unserem Praxisverbund abdeckt. Aber auch die Kollegin ist voll. Und wenn wir so sehen, wie die zahnärztliche Versorgungssituation im Vogtlandkreis so ist, würden wir uns halt schon wünschen, dass sich noch ein Kollege oder zwei Kollegen bei uns bewerben, um eben auch die Patienten behandeln zu können. Das Praxiskonzept ist die eine Seite, der Versorgungsauftrag und die Sicherstellung die andere. Und ursprünglich hatten wir auch die Praxen mit der Intention in der Größe dimensioniert, dass wir eben eine Plattform schaffen, wo sich auch junge Absolventen, also zahnmedizinische Absolventen, die nicht unbedingt in die Selbstständigkeit gehen möchten, bei uns bewerben können und auch im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses sich persönlich sehr gut weiterentwickeln können. Das war eigentlich auch eine Intention der Praxisvergrößerung.
Interessanter Zustand. Ich höre von den meisten, dass es tendenziell eher schwierig ist, ZFAs zu bekommen statt Zahnärzte. Okay, aber danke für den Einblick. Wie ist eure Entwicklung im Punkto zum Beispiel Gesamtleistung, Gesamtumsatz, seitdem du, Tobias, eingestiegen ist? Wenn man sagt jetzt, damals waren es Basis 100%, seid ihr jetzt bei 150 oder seid ihr eher bei 80 oder bei 200? Wie hat sich das entwickelt? Ich meine, ihr seid ja mehr, es muss ja mehr geworden sein. Also wie würdest du das skalieren? Du musst ja keine absoluten Zahlen sagen, sondern nur, dass man die Tendenz sieht.
Also ich möchte mal so sagen, wir haben alles daran gesetzt, dass wir jetzt aktuell bei 200% sind.
Okay, das heißt, es hat sich mehr oder minder verdoppelt.
Es hat sich verdoppelt. Zum einen, weil wir die Kapazität geschaffen haben. Zum anderen, weil wir auch manche Dinge forciert haben. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß.
Das glaube ich. Gestattet mir nochmal oder jeder von euch so einen kleinen Ausblick auf die nächsten Jahre. Erstmal, Birgit, wie lange willst du noch dabei bleiben? Wie lange hast du Lust? Und wie soll sich dann vielleicht im Anschluss dann Tobias direkt weiter, wie soll sich die Praxis weiterentwickeln? Denn man sagt ja immer so schön, alles, was nicht wächst, vergeht, ne? Und nur das, was wächst, bleibt schön grün und ist gesund. Das heißt, man muss ja irgendwie da einen kleinen Wachstumsplan haben. Wir sehen ja, wir kränkeln ja in Deutschland aktuell daran, dass wir nicht wachsen und gleich bricht alles zusammen. Wir können nichts mehr reparieren, wir kriegen nichts mehr dies, nichts mehr jenes. Und das ist natürlich eine der Grundregeln der Betriebswirtschaft, wenn man so will, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft. Also Birgit, du mal einen kleinen Ausblick und dann Tobias, bitte, würde ich mich freuen, zum Abschluss nochmal den Ausblick für die Praxis Enders.
Also ich habe mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, wann und ob ich überhaupt aufhören möchte. Sicher, dafür mache ich es viel zu gerne und das Team ist super, wir verstehen uns super gut, wir sind eine große Familie, es macht einfach Spaß, mit den Patienten zu arbeiten. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch keine Idee. Natürlich, wenn dann vielleicht der Bedarf nicht mehr besteht, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Also aktuell mache ich weiter so. Ansonsten, der Ausblick ist halt der, dass ich, wenn der Christoph hier mit einsteigt, ganz klar ihm die Chirurgie lernen möchte, dass er dann meinen Part in dieser Praxis übernehmen kann und möchte. Denn er ist sehr chirurgiebegeistert, also ich glaube, dass er das total kann. Er hat da auch schon mehrfach gesagt, dass ihm das total liegt, sodass sich die beiden Jungs dann wieder super ergänzen können. Also es war mir auch immer wichtig, dass die sich, also als Mama wisst ihr auf gar keinen Fall, dass sie sich die Kinder irgendwie zoffen oder vielleicht der eine dem anderen in irgendeiner Weise das Wasser abgräbt. Also dass es für mich auch total wichtig ist, dass die Interessengebiete sich auch in einer gewissen Weise nicht zu sehr überlagern und das ohne dass wir das gewollt haben und ohne dass das in irgendeiner Weise ausgesprochen worden ist, hat sich das so von alleine ergeben. Also von daher sehe ich da der Sache ganz sehr positiv in die Zukunft. Also ich glaube, das funktioniert von daher auch. Und demzufolge ist meine Aufgabe jetzt, die ganzen chirurgischen Fertigkeiten weiterzugeben, das, was ich aufgebaut habe, im Prinzip in die nächste Generation zu legen. Und eine Praxis, die keine Chirurgie macht, das ist, also für mich wäre es langweilig. Ich liebe es einfach und von daher, also es macht einen großen Teil unserer Praxisstrategie, unseres Behandlungsspektrums aus. Und von daher habe ich da ziemlich viel zu tun.
Okay, cool. Dankeschön.
Ja, also wie soll es weitergehen? Wir haben uns jetzt erstmal das Ziel gesteckt, dass wir die Praxis von ihren gesamten Prozessen und von der gesamten Struktur komplett stabilisieren möchten. Wir haben da auch jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre sehr viele Schulungen zum Thema Praxisführung, Teamführung, Kommunikation mit den Patienten gemacht, unter anderem auch bei euch, bei der Opti, mit dem Betriebswirt der Zahnmedizin, was uns sehr vorangebracht hat. dieses Wissen eher gehabt zu haben, hätte uns wahrscheinlich einige graue Härchen erspart. Und
du hast gar keine.
Hast recht. Okay. Ja, bei so einer großen Praxis kann es ja auch mal sein, dass dir ein graues Härchen wächst, ne? Das heißt also erstmal für den Strukturen und Prozessen stabilisieren. Nächstes Jahr steht wieder ein Praxisumbau an. Wir wollen ganz gerne den Behandlungstrakt komplett von dem Verwaltungstrakt trennen. Wir haben ja noch eine zweite kleine Praxis mit 3 Behandlungszimmern, 30 Kilometer entfernt. Und die gesamten Verwaltungsprozesse laufen alle hier zusammen und würden halt ganz gerne wirklich gucken, dass wir hier im Tagesgeschäft so wenig wie möglich Telefon haben, so wenig wie möglich administrative Rückfragen. Und demzufolge zieht die gesamte Verwaltung eine Etage hoch. Die Mitarbeiterräume sollen vergrößert werden, dass wir auch mal einen großen Schulungsraum haben für interne Schulungen, dass man auch mal zusammen sitzen kann in der gesamten Teamstärke, weil wir aktuell diesbezüglich zu wenig Platz haben. Und hier unten soll dann noch ein 6. Behandlungszimmer eingerichtet werden, also im Erdgeschoss. Das ist mittelfristig geplant. Langfristig, wenn mein Bruder dann vielleicht und hoffentlich mit hier einsteigen wird, ist natürlich erstmal daran getan, den Status quo zu halten. Und meine Vision ist es eigentlich, wie ich das eingangs und vorhin schon gesagt habe, einen Praxisverbund zu haben, eine Struktur zu schaffen, wo sich Menschen, wo Menschen gerne arbeiten, wo Patienten gerne hinkommen und vielleicht auch in der Zukunft nicht nur 2 Standorte zu haben, sondern vielleicht auch noch einen mehr. Ich habe ja auch ganz viele Gäste bei dir im Podcast gehört. Wie baue ich mehrere Standorte mit dem gleichen Qualitätsanspruch und den gleichen Prozessen auf? Und es ist so ein bisschen im Hinterkopf, dass es vielleicht irgendwann mal Realität werden könnte, aber aktuell bin ich ja auch gerade ganz frisch Papa geworden. Und das sind die Prioritäten natürlich erstmal woanders. Aber das ist so die Vision, die Zahnmedizin der Metropolen in ihrer Qualität und in ihrer gesamten Ausgestaltung für unser Vogtlandkreis, für die Region. Das ist so eigentlich die Mission, die wir uns auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben. Und daran, an diesem Ziel halten wir fest.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Das freut mich. Gut, dass ihr für die nächste Generation Praxis erwerbt für die 4. Generation und dazu sorgt, dass das da immer weitergeht mit der Patientenversorgung im Vogtlandkreis. Finde ich klasse. Du, eine Frage, was sagt ihr denn zu der aktuellen politischen Situation insgesamt in eurem Bundesland?
Die insgesamt, also zu Beginn muss man sagen, unser Kreis ist tatsächlich da die CDU dann doch stärker. Die Menschen sind frustriert. Also egal mit wem man sich unterhält und Ich reihe mich da genauso ein. Wir sind von der aktuellen politischen Situation gereizt, genervt, aufgrund der Tatsache, weil es eben an vielen Ecken und an vielen Enden derzeit klemmt. Wir haben nicht nur das Thema der Migrationspolitik, sondern wir haben auch das Thema Bildungspolitik. Wir haben einen unglaublichen Reformstau im Gesundheitswesen, insbesondere natürlich auch in der Zahnmedizin, sprich Novellierung der GOZ, Anpassung des Punktwertes. Wir haben 2 Leistungskataloge in der Zahnmedizin, die total veraltet sind und das steht Beispiel für viele andere Dinge, die ebenfalls mal angepackt werden müssten. Und ich glaube einfach, die Menschen wünschen sich endlich mal einen Wandel, welche Ausgestaltung auch immer. Und vor allem, dass nicht der Eindruck bestehen bleibt, es würde permanent über ihre Köpfe hinweg regiert werden, Politik gemacht werden. Und ich glaube auch, dass einfach, um das jetzt einfach mal so auf den Punkt zu bringen, dass die Bundespolitik und die Stimme des Volkes, dass das mittlerweile komplett entkoppelt ist voneinander. Und diese Verbindung muss erstmal wiederhergestellt werden. Und das ist so meine Einschätzung bezüglich dieser Geschichte.
Merkt ihr das denn auch in frustrierten Patienten? Also wenn die bei euch sind, sind die dann frustrierter? Birgit, das wirst du wahrscheinlich so im Blick haben über die Jahre. Ist da mehr Frust als früher? War schon immer irgendwie Frust? War es schon immer so, dass man sagte immer, okay, es muss eigentlich mal besser werden? Oder ist es jetzt schon, wo du sagst, okay, jetzt ist es besonders schlimm?
Also im Behandlungsalltag fällt es eigentlich nicht auf. Wenn man mit den Patienten spricht, dann steht natürlich erstmal die Gesundheit, die Zahngesundheit im Vordergrund. Also über Politik wird da eher weniger diskutiert. Es gibt schon mal, dann, wenn es dann ums Geld geht, ja, warum bekomme ich das nicht und warum bekommen das andere und so weiter, das versuchen wir aber immer, also nicht eskalieren zu lassen. Also es beeinträchtigt im Alltäglichen überhaupt nicht, weil es ist halt auch so, die Patienten kommen ja gerne zu uns und die kommen ja nicht frustgeladen zu uns. Also Von daher sind sie auch froh, wenn sie eine gute Behandlung bekommen und wenn in der Praxis eine gute Stimmung herrscht und so weiter, sodass das eigentlich nicht im Vordergrund steht.
Mensch, da habt ihr mir einen wundervollen Einblick, rundum Blick über eure Praxis, euren Generationsübergang ohne große Konflikte in der Mehrgenerationspraxis im Vogtland gegeben. Und dafür danke ich euch. Also ich glaube, das ist sehr hilfreich, wie so etwas sehr harmonisch und sehr gut laufen kann, dass man sich nicht immer von den Eltern zu 100% abnabeln muss und was erstmal zeigen muss, wie man es richtig macht und damit sich sozusagen erstmal für 20 Jahre entzweit, um dann nachher doch festzustellen, dass Mutti und Vati dann doch gar nicht so doof waren, wie man dann eigentlich mit Anfang 20 meinte, was sehr häufig der Fall ist. Ich kann da auch nur sagen, dass ich natürlich auch immer dachte, man ist sehr viel schlauer als die Eltern. Und jetzt langsam sagt man, okay, das war man nicht. Man war eigentlich sehr viel doofer. Und jetzt über die Jahre hat man festgestellt, dass das eigentlich immer gute Ansätze oder gute Ratschläge waren. Und das muss ich sagen, das stelle ich dann doch schon sehr häufig fest bei sehr viel sowohl gescheiterten als auch geglückten Praxisübergaben, dass da insbesondere das Verhältnis und die Ideen der neuen Generation im Verhältnis zu den Ideen der Abgebenden, ne, oder sozusagen vorherigen Generationen irgendwie gut gemanagt sein muss. Also ich nenne da immer ein Beispiel unter, wie gesagt, gewiss 100 Beispielen. Ich habe euch das vielleicht auch schon mal erzählt. Meine Eltern ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, mein kleiner Bruder hat die Landwirtschaft übernommen. Und die haben sich doch wirklich geschafft, tagelang mein Vater mit meinem kleinen Bruder, der die Landwirtschaft übernommen hat, zu zoffen darüber, wie tief man mit der Sämaschine das Korn in die Erde reinlegt. Ne? Der eine, ne, hat das so gelernt, dass es so und so tief ist. Der andere hat es gelernt, dass es so und so tief ist. Und da gibt es die Erkenntnisse, diese und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein sehr sachliches Thema. Aber natürlich, wenn sich zwei Kollegen drüber unterhalten, ne, wird man sich sehr viel schneller einig, als wenn sich da sozusagen Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Mutter und Sohn und was auch immer, welche Generation, da will man natürlich nicht den Schritt zurückstellen, ja. Oder es fällt einem wahnsinnig schwer. Und wenn man das aber gut hinkriegt, dann glaube ich, ist es eines der größten Erfolgsgeheimnisse, warum so etwas klappt. Dass man jedem den Raum des Gewinnens einräumt. Aus meiner Sicht. Und ich glaube, das habt ihr ganz hervorragend hinbekommen. Und vielen Dank für eure tollen Einblicke und eure Zeit.
Ja, danke dir.
Dankeschön.
Ja, und euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich hoffe, euch hat auch diese Episode gefallen mit der Familie Enders-Hoffmann. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine kleine Botschaft bei iTunes oder eine E-Mail an henrizi@optim-hc.de. Und euch vielen Dank nochmal, lieber Tobias, liebe Birgit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHealth Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von OptiHealth.